Ja, auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen und freue mich, einmal mehr bei euch sein zu dürfen und dass wir gemeinsam wieder im Kostbarsten studieren und vorangehen dürfen, was es gibt, nämlich im Wort Gottes. Und bevor wir beginnen, darf ich noch einmal kurz mit uns beten. Ja, du großer Gott, wir sind in allem abhängig von dir, Herr, wir wissen es. Wären wir nicht einmal tüchtig, hätten wir nicht einmal die Energie, wenn du uns ja sie nicht geben würdest, Herr. Wir wissen, ja, alles ist von dir geschenkt, jeden Atemzug, den wir tun, ist eine Gabe von dir, Herr. Und wir wollen ja in diesem Wissen dich nun anrufen und dich bitten, dass du uns unser Herz öffnest, unser Verstand. Und du siehst auch eine von einem jeden von uns die Situation, Herr. Wir bitten dich, sprich du zu uns und lass uns wachsen in deinem Wort. Ja, gerade auch in den Schriften, wo es auch um Zukünftiges geht, dass wir einfach sehen dürfen, du stehst über allem und das darf uns ruhig und gelassen machen, Herr. Und schenk doch, dass ein jeder von uns dann auch ermutigt nach Hause geht, in die kommende Woche geht, auch durch den Austausch untereinander, durch das Sehen voneinander, Herr. Wir danken dir. Alles soll zu deiner Ehre und Freude sein. Amen. Ja, eine Glühbirne, in Hochdeutsch heißt das Glühlampe. Eine solche auszuwechseln, das haben wahrscheinlich die meisten von uns schon einmal gemacht. Und sogar ich als handwerklich eigentlich weniger gut begabter Mensch habe das tatsächlich auch schon ohne Verletzungen geschafft. Einem bekannten Witz zufolge gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, eine Glühlampe auszuwechseln. Es wäre nämlich auch eine Möglichkeit, dass derjenige auf dem Stuhl stehend die Glühlampe festhält, währenddessen vier Leute den Stuhl drehen, auf dem die Person steht. Unser Thema heute Morgen lautet Minister, Statthalter und Intrigen. Und wir kommen nun zu Daniel 6. Es ist schon eine Weile her, da waren wir ja bei Daniel 5 stehen geblieben. Und wir möchten natürlich gemeinsam fortfahren in diesem Buch. Daniel 6, das Thema Minister, Statthalter und Intrigen. Ganz kurz zur Repetition, ein wichtiges Kapitel, ja, Daniel 2, mit diesem Standbild. Da haben wir ja beachtet oder gesehen, wie die Werte der Metalle vom Haupt bis zu den Füßen stetig abnehmen im Verlauf der Geschichte Gottes mit den Nationen. Und ja, diesen Verlust dieser Werte sehen wir ja heute vor unseren Augen so eindeutig und eindrücklich, wie die Menschheit ja überhaupt immer mehr degeneriert. Angefangen hat das bei Gold, reinem Gold, dem Haupt Nebukadnezar. Und wir sahen bei ihm diese uneingeschränkte Herrschaft über sein Gebiet damals, dass er da regierte, dieses Weltreich. Das war gewaltig. Und er konnte etwas entscheiden und das wurde sofort umgesetzt. Ihm stellte sich da nichts in den Weg, also Gold, diese uneingeschränkte Herrschaft. Dann haben wir beim letzten Mal dann gesehen in Daniel Kapitel 5, da kam dann ein neuer König, der Belsatzar, ins Spiel. Und da haben wir beleuchtet und gesehen, wie Umstände, mehrere Persönlichkeiten nebeneinander etwas dann im Vollmaß zeigen. Also ein Nebukadnezar und jetzt Belsatzar gibt uns schon ein kompletteres Bild von einem Vollmaß. Also können wir auch sagen, nicht David alleine zeigt uns ja Christus als komplettes Vorbild oder Vorschattung, sondern Gott hat auch einen Mose gebraucht. Mose, David und alle zusammen geben ein komplettes Bild vom höchsten, vom perfekten Herrn Jesus Christus. Nur mit Mose wäre ja Jesus nicht als König vorgebildet gewesen, sondern nur als Prophet. Und da brauchte Gott den David, um mit Mose zusammen zu zeigen, Christus wird Priester, König und eben Prophet. Und so verhält es sich eben auch mit dem Bösen. Mehrere Personen zusammen zeigen ein Vollmaß. Also eben nicht Nebukadnezar alleine zeigt den Antichristen oder die Nationenwelt, sondern da zeigt uns die Bibel in Kapitel 5 Belsatzar. Und heute kommt eben wieder ein neuer König ins Spiel. Was wir also heute betrachten in Daniel 6 ist eigentlich die weitere Entfaltung des gewaltigen Heilsplanes Gottes. Und in dieser Geschichte finden wir heilsgeschichtliche Tatsachen so schön aufleuchten. In dieser Geschichte, die uns allen so bekannt ist, Daniel in der Löwengrube. Auf Gold folgt nun in Kapitel 6 das Silber, Medo-Persien, die Brust und die beiden Arme des Standbildes. Ja, die Prophetie an Belsatzar, die er erhalten hat, ging in Erfüllung, er ist gestorben. Und da sind wir nun im Anschluss des letzten Males. Er hat nämlich die Worte vernommen, dein Reich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Also, Babel wurde zweigeteilt, nachdem sie erobert wurden, und es entstand Medo-Persien. Das minderwertige Silber, gekommen durch Misswirtschaft, schwachen Nachfolgern, richtig hinabgezogen ist das, oder worden ist das einst so mächtige Babel. Und so nimmt die Weltgeschichte ihren Lauf, seit damals über heute bis in die Zukunft. Und das kommt uns ja wirklich bekannt vor beim Blick in diese Welt. Und wir sind nun beim ersten Punkt. Wir wollen nämlich schauen, ja, wer ist denn nun dieser neue König? Und der erste Punkt nennen wir einfach der König. Darius der Meder, so heißt er, Daniel 6, Vers 1. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Wir bleiben mal bei diesem Vers und versuchen, diesen König Darius etwas einzuordnen. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen, auch er hat eine prophetisch typische Bedeutung in seiner Person, in seinem eigenartigen Verfahren mit dem treuen Diener Gottes und Propheten Israels, dem Daniel. Auch in seinem Charakter, da spiegeln sich große Grundzüge antigöttlicher oder antigöttlichen Wesens, antichristlichen Wesens. Er ist auch eine Vorschattung des vollkommenen Bösen, wie es am Ende dann, wenn Christus kommt, einmal sein wird. Und so haben wir Orientierung, wenn wir das studieren. Dann können wir einordnen, wo wir stehen. Das darf uns Ruhe geben. Gott hat alles in seinen Händen. Wir wissen es, wenn der Antichrist dann da ist, das ist dieses Vollmaß des Bösen, das dann ausgegossen wird über diese Welt. Bei Nebukadnezar, bei Belsatzar, da fiel es uns sehr einfach, diese bösen Züge zu sehen, diese Vorschattungen. Aber wenn wir Daniel 6 lesen bei Darius, da ist das auf den ersten Blick gar nicht so einfach. Er macht fast schon einen sympathischen Eindruck, wie er ja beispielsweise den Daniel würdigt, wie er ihn über einen gewissen Teil des Reiches einsetzt, wie er ihm Verantwortung gibt. Schon allein diese Anerkennung, diese wohlwollenden Worte Gott gegenüber sind ja eigentlich wunderbar. Vorweggenommen, der König war von Daniel so beeindruckt. Da lesen wir in Vers 4, er sagte, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war. Ein vortrefflicher Geist war in Daniel. Das ist doch herrlich. Das hat dieser Darius gesehen, das hat er gemerkt. Und vortrefflich, das heißt ja sehr gut. Durch seine Qualität, Begabung, Können auszeichnend. Ja, unsere Bildung, gut und recht. Erworbene Hilfsmittel, alles super. Guter Beruf, wunderbar. Aber alles ohne den Geist Gottes. Es wäre doch nicht einmal die Hälfte wert. Ja, es wäre gar nicht möglich. Daniel war ein gefangener Jude, der war eigentlich unbedeutend in diesem Reich. Allein der vortreffliche Geist Gottes hat einen Unterschied gemacht. Und es war ja so, da waren ja andere, die waren dann eifersüchtig. Diese bösen Männer, die den Daniel dann ausgeliefert haben, die wären ja eigentlich zuerst dran gewesen für diese Verantwortung, für diese Aufgabe. Nein, der vortreffliche Geist in Daniel hat den Unterschied ausgemacht. Ist uns dieser Wert des Heiligen Geistes in uns bewusst? Ist uns bewusst, ist dir bewusst, dass in dir dieser vortreffliche Geist Gottes wohnt? Er ist es, der auch in deinem Umfeld den Unterschied ausmacht. Gottes Geist in uns, Qualität Gottes, Begabung Gottes. Wir können sagen, ein Stück Wesen Gottes wohnt in uns. Das ist doch atemberaubend. Und nun, diese lobenden Worte und die Haltung des Darius, sie sind schön. Eben, wir haben gesagt, er macht fast schon einen sympathischen Eindruck. Aber wir müssen in Erinnerung rufen, dass nicht diese Einzelpersonen als Ganzes eben jeweils etwas Prophetisches vorschatten, vielleicht nur Begebenheiten oder einzelne Charakterzüge. Zum Beispiel ja auch bei Isaak. Ein Bild auf dem von Vater hingegebenen Sohn in den Tod. Und trotzdem fällt er doch in die gleiche Sünde wie einst sein Vater und bezeichnet seine Frau als Schwester, 1. Mose 26,9. Oder David mit dem tragischen Ereignis um Bathseba. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir einfach die exemplarischen Elemente rausnehmen und zusammenziehen. Wir wissen auch, Satan, er ist der Engel des Lichts. Und so denke ich, dass der Mensch der Sünde in lauter Verbrechen und Abscheulichkeit auftreten wird, 2. Korinther 11,14, beziehungsweise er wird das eben, wir sagen, heimlich weiß machen. Er wird als Engel des Lichts auftreten, aber mit abscheulichen Zielen, mit verbrecherischen Gedanken. Aber er wird sympathisch sein, in gewisser Hinsicht. Ein Gentleman, ein hochbegabter, ein gebildeter Mensch, damit er sein Werk der Verführung vollziehen kann. Deshalb auch Engel des Lichts. Er verspricht Licht, das Resultat ist aber tiefste Dunkelheit. Er will die Menschen hinters Licht führen. Und Satan wird eben nicht, wie oftmals in Theaterstücken oder Filmen, als irgendwelches abscheuliches Wesen mit Hörnern auftreten. Ganz im Gegenteil, er will doch Christus imitieren. Und Satan ist nicht ein einziges Mal in der ganzen Bibel einem Menschen so begegnet, wie er oftmals dargestellt wird, sondern eben immer verführerisch. Als weiser Ratgeber, wie er Antworten hat auf die wichtigsten Dinge des Lebens. Er kennt ja auch die Bibel ganz genau. Er gibt den Menschen und sagt, du wirst sein wie Gott, wenn du auf mich hörst. Seine weisen Ratschläge sehen wir ja auch, als er Christus in der Wüste versucht hat. Die Kunstgriffe des Teufels, sie sind listig, Epheser 6,11. Und Satan sagt, sollte Gott gesagt haben, 1. Mose 3, Vers 1. Es ist also sehr gut möglich, dass diese freundlichen Züge des Darius durchaus prophetische Züge haben auf den Mensch der Sünde. Einen prophetischen Zug hat er auf jeden Fall, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn wir nun weitergehen in Daniel 6,2, da sehen wir auch den Fleiß des Darius. Wir sehen seine Tüchtigkeit in Bezug der Verwaltung seines Reiches. Und da sind wir beim zweiten Punkt, das System. Und da lesen wir in Daniel 6,2 bis 4 von diesem Polizsystem, dieser ja fast schon aufgeblasene politische Apparat, könnten wir sagen. Das ist ja heute auch, wenn wir nach Deutschland schauen. Der Bundestag hat ja nicht mehr so viele Stühle gehabt, wie Abgeordnete mittlerweile drin sind. Die kassieren alle Geld vom Staat. Aufgeblasene Apparate. So ähnlich in abgespeckter Form war das damals schon der Fall, wenn wir das hier lesen. Im Vergleich noch zu Nebukadnezar, das ist ja höchst interessant. Und ein Bereich in diesem Apparat erschien dem Darius besonders wichtig gewesen zu sein. Wir lesen nämlich in den Versen, dass er 120 Satrapen eingesetzt hat. Und Satrapen sind eigentlich Statthalter, wir könnten sagen Oberhäupter von Bezirken oder von Regionen innerhalb dieses Reiches. Satrapen könnten wir übersetzen mit Schützer der Herrschaft und hatten somit eine politisch-administrative und sogar militärische Leitungsfunktion. Und über diesen Statthaltern waren dann nochmals drei Minister eingesetzt. Und warum hat Darius das so gemacht? Und das lesen wir in Vers 3. Warum er diese drei Minister nochmals drüber gesetzt hat, und da heißt es, diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Also diese Minister, die hatten die Verantwortung, die Rechnungen und Ausgaben und Einnahmen genau zu prüfen, damit der König keinen finanziellen Schaden erleidet. Luther übersetzt passend mit, den Ministern sollten die Landvögte Rechnung tun. Ein engmaschiges Kontrollsystem, das dem König also kein finanzieller Schaden entsteht. Und natürlich war dem König auch wichtig, dass sein Ruf bewahrt wird, sein Ansehen bewahrt wird, seine Autorität. Und wenn wir nun weiterlesen würden, dann in Esther 1, Vers 1, das war ja auch immer noch Medo-Persien, zeitlich später, da herrschte dann der Ahasveros und da steht sogar, dass er über 127 Provinzen regiert hat, also das Ganze wurde noch ausgedehnt im Fortverlauf. Was entdecken wir hier? Was entdecken wir mit diesen 120 Satrapen, mit diesen drei Ministern, dem König? Ein Wertverlust der einstigen Souveränität. Der Mensch über all die Jahrtausende schafft es gerade einmal, sich immer mehr einzugrenzen. Und aus diesem Licht gesehen, von der Bibel her gesehen Demokratie. Eigentlich war ja das Ziel Gottes immer eine Diktatur im göttlichen Sinne, also eigentlich eine Theokratie, wo Gott regiert durch einen gottesfürchtigen Mann. Aber wir sehen im Fortverlauf der Weltgeschichte diese Abnahme von Souveränität. Und das ist ja heute genauso. In vielen Ländern, da herrscht ja mittlerweile fast schon politischer Stillstand. In Israel in der jüngsten Vergangenheit mit dieser Justizreform, da kamen sie nicht auf einen grünen Zweig. Bei den Wahlen auch in Deutschland zum Beispiel, da wird ja nur mit Mühe, findet ja noch eine Koalition zusammen, um gemeinsam zu regieren. Es geht alles in Richtung Pattsituation, weil niemand mehr wirklich das Sagen hat. Da sehen wir die Degenerierung der Menschheit. Keiner kann mehr sagen, hier lang geht's. Und auffällig ist, dass diese politischen Regime jetzt rein gefühlt in eigentlich jedem Land scheinbar genau schon so sind. Nun, von diesen drei Ministern direkt unter dem König war einer davon dann der Daniel. Wegen diesem vortrefflichen Geist. Das ist doch gewaltig. Was können wir darin entdecken? Da war dieser vortreffliche Geist in Daniel, da war seine Weisheit, seine Erfahrung. Und er war ja auch bekannt. Der hat ja dem Nebukadnezar damals schon die Träume gedeutet. Und eigentlich war er bekannt in diesem Reich. Und seine Erfahrung und all das hätte doch für die Regierung einen solch großen Nutzen und Segen sein können. Und dieses riesige Gebiet, das hat Daniel natürlich dann auch Gelegenheit geboten, sich zu entfalten, die von ihm, von Gott verliehenen Gaben und die Weisheit einzusetzen. Und wenn wir dann Israel in den Fokus ziehen, egal ob bei Nebukadnezar, bei Belsatzar oder jetzt auch bei Darius, stets hatte Daniel die volle Gunst und das Vertrauen. Was können wir darin sehen? Ja, wie dieser gläubige Überrest Israels mit Gott in ihrer Mitte, unter den schwierigsten Verhältnissen, unter wechselnden Politikern, unter wechselnden Systemen, stets durch seine Gnade bewahrt wurde. In absolut unverletzter Treue. Das ist doch herrlich. Und das ist ja entgegen jedem menschlichen Willen, wenn wir das auf die Welt betrachten. Gott wird diesen Überrest beschützen, auch in Zukunft, auch in der Zeit der Offenbarung. Er ist es, der Könige einsetzt und absetzt. Das machen nicht die Menschen. Und so ist es für Gott keine Sache, den Darius mit milderem Herz einzusetzen, damit Daniel seinen Einfluss bekommt und für sein Volk schaut. Gott steht derart in der Macht, dass er bildlich gesprochen eben nicht unbedingt die Glühlampe drehen muss, damit das Licht angeht. Nein, für Gott kein Problem. Er kann auch einfach den Stuhl drehen, die Situation so verändern, dass alles durchgewürfelt wird um Daniel herum, um das Volk Israel herum, das eben auf dieser Welt wieder das Licht angeht. Für Gott kein Problem. Er hat alle Möglichkeiten, das auch in deinem und meinem Leben zu tun. Er hat alle Möglichkeiten, wenn wir ratlos sind, unüberwindbare Hindernisse im Leben haben, das uns vielleicht in Unklarheiten ja auch wieder das Licht angeht. Wir Möglichkeiten finden. Also hier sehen wir, dass es Gott nicht schwerfällt, seine Kinder zu bewahren. auch auf noch so rutschigem Boden, jetzt haben wir Minustemperaturen, auch wenn Glatteis herrscht, für Gott kein Problem, in schwierigen Staatsverwaltungen, die ja überhaupt alle ihre Stellung Gott verdanken, durch sie, mit ihnen, ohne sie, wie auch immer er das machen will, sein Volk, dich und mich, deine Verwandten, deine Freunde und Bekannten zu bewahren, durchzutragen. Und das führt uns zum dritten Punkt, die Intrige. Ja, dass Daniel diese Stellung von Darius erhielt, das passte Gewissen überhaupt nicht. Da war Eifersucht, da war Hass und sie wollten wohl auch keinen Juden über sich haben. Und da musste eine Intrige her. Und wir kennen sie in den Versen 5 bis 10. Was wir hier lesen müssen, ist, dass der Mensch durch alle Jahrtausende hindurch sich nicht verändert. Sein Herz bleibt immer gleich. Krampfhaft strebt der Mensch nach Selbstverwirklichung, nach irgendwie einer selber aufgebauten Vollkommenheit. Vers 5, da heißt es ja, da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Ja, die verblendete Menschheit, sie will sich selber irgendwie veredeln und da ist ihnen jedes Mittel, ist ihnen da willkommen. Jedes Mittel ist recht. Und das ist doch heute genauso. Intrigen sind ein Zeugnis davon, dass der Mensch den Höchsten überhaupt nicht sieht. Doch so oft sie Daniel vielleicht beobachtet haben, nicht einen klitzekleinen Fehler konnten sie entdecken. Und dann heißt es in Vers 6, da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz Gottes. Es sei denn im Gesetz Gottes? Ja, da war ihnen eben jedes Mittel recht. Sie passten quasi die Bibel an, um ihn dran zu bekommen. Sie haben doch nichts anderes gemacht, als Gott einfach ausgetauscht. Sie wollten seine Treue zu Gott und seine Treue zum König ausspielen. Ja, wie wollte Satan Jesus verführen? Mit der Bibel. Und wird das eben nicht genau in Zukunft so sein, mit dem sprechenden Bild, dem neuen Gott, den sie dann anbeten sollen, Gott, der einfach ausgetauscht wird? Das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, auch diesbezüglich natürlich die künstliche Intelligenz könnte da sehr interessant werden. Wir bleiben aber bewusst im Konjunktiv, wir wissen es einfach nicht so genau, aber spekulieren dürfen wir und das ist höchst interessant. Eine freche Lüge, eine Intrige. Die Räte, Hauptleute, Landvögte und Herren schleimen da beim König in Vers 7. Mögest du ewig leben, sagen sie ihm. Dabei ging es ihnen gar nicht um den König, sondern nur um sich selbst. Sie schlugen dem König wärmstens dann die Verordnung vor, nur noch er solle während den 30 Tagen um etwas gebeten werden dürfen und somit auch angebetet werden dürfen. Nur vom König dürfe somit alles erwartet werden. Auch alles, was zum Leben benötigt wird. Das erinnert uns doch wieder an diesen Baum in Daniel 4, der ja dann die ganze Menschheit versorgt, dieser antichristliche Baum, das antichristliche Reich, das für alle sorgt und alle haben Schutz und alles ist wunderbar. Wer sein Vertrauen also auf Gott stützt, für seine Belange, dem drohte die Löwengrube. Da auch wieder interessant, Offenbarung 13, das Tier, das da angebetet werden soll. Eben die Menschheit soll abhängig sein von Satan. Um das geht es eigentlich. Und da heißt es dann in Daniel 6, Vers 8, sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Also ihr Ziel war es, den Daniel dran zu kriegen bei der Ausübung des Richtigen. Ja, wie oft wird heute schon das Richtige böse genannt? Wie oft wird das Richtige beschimpft? Ich habe das gestern gelesen, das hat mich richtig schockiert, wie weit da gewisse gehen. Da hat man, da gibt es so Werbekampagnen irgendwie in entsprechenden Personenkreisen, da werden diejenigen, die Kinder bekommen, fast schon als rechtsradikal hingestellt. Also da merken wir, wohin das geht. Da wird ein Hass auf Kinderkriegen gemacht, da wird das Gute so richtig böse gemacht. Ist unglaublich. Und da merken wir, dass wirklich jeder Gegenstand, also man muss nicht mal Jesus bekennen, um diesen Hass zu spüren, sondern einfach nur sich in gewisser gottesfürchtigen Art und Weise an Anweisungen Gottes halten, vielleicht sogar unbewusst, aber da hat man schon diesen blanken, antigöttlichen Hass im Nacken. Das Böse ist das neue Gut. Ja, wie oft wird das Richtige beschimpft? Und dabei, da sehen wir dieses perfide Vorgehen hier, sie haben das Wesentliche dem König gar nicht gesagt, dass nämlich der Daniel, der König ja so liebt, der das gar nicht weiß. Das haben sie ihm nicht gesagt. Diesen Neidern, diesem Komplott, da war sicherlich bekannt, dass Daniel einer der Gefangenen aus Juda war. Und da sehen wir auch wieder diesen Antisemitismus der Nationen, der war gar nie weg, der war schon immer da. Und dieser hat schon manches namenlos schändliches Verbrechen zustande gebracht. Und zur Zeit Esther, dann später, wir kennen die Geschichte, da ist das dann so richtig aufgeflammt. Und zudem konnten es die Neider natürlich nicht wahrhaben, dass Daniel gläubig war. Antisemitismus ist vielleicht hier der Grund, dass sich auch alle anderen hier an diesem Komplott beteiligt haben. Luther schreibt, Landvögte seien, in meinen Worten, an diesen Intrigen zuhauf beteiligt gewesen. Ja, gegen Israel, da werden sich alle Nationen aufmachen. Und vielleicht trifft sie das auch in ihrem Leben. Du wirst vielleicht verachtet aufgrund deines Glaubens, aufgrund deines Herzens gegenüber dem Allerhöchsten. Und vielleicht erlebst du die fiesesten Intrigen, wirst vielleicht an der Arbeitsstelle ausgegrenzt, über Wichtiges nicht informiert, so dass du bewusst in Fettnäpfchen trittst. Habe ich neulich von einem Freund so gehört, er erlebt das genauso. Vielleicht erlebst du Mobbing in der Schule, Freunde, die dich verletzen. Später bei der Frage, wie sich Daniel in dieser Situation verhalten hat, da steckt womöglich ein großer Trost drin, auch für dich und mich am heutigen Morgen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie reagierte Darius auf diesen Vorschlag. Bei aller Sympathie, die wir vielleicht beim Lesen für ihn haben, wie hat er jetzt nun entschieden? Und da sind wir nun definitiv bei diesem prophetischen Zug auf dem Typ oder als Typus auf das Vollmaß, auf das Böse, auf den Teufel, auf den Antichristen. Wohlgeschmeichelt hat er doch tatsächlich unterschrieben. Vers 10. Und das macht man natürlich nun jetzt nicht einfach so, eine Unterschrift drunter setzen bei ich bin nun der neue Gott, nicht wahr? Was zeigt uns das in diesem Kapitel? Der Mensch will Anbetung. Das war ja schon Evas und dann auch Adams Verlockung. Der Mensch will an die Stelle Gottes. Du wirst sein wie Gott, Menschenanbetung. Und für das Auge Gottes, das ist das tiefst unterste Wesen überhaupt der ganzen heidnischen Weltherrscher und überhaupt dieser sündigen Natur. Die Auflehnung gegen den allein wahren und lebendigen Gott. Er, der doch Himmel und Erde besitzt. Und dieses Grundwesen, es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und so wollte auch Darius angebetet werden. Ein Träger des unheilvollen, gräulichen Unwesens der Königreiche der Nationen, wie es demnächst dann völlig ausgereift ist beim Antichristen. Darius war vermessen. Er dachte doch tatsächlich, 30 Tage lang für alle Belange aufkommen zu können und die Menschheit versorgen zu können. Das ist blanker Hochmut. Deren Wünsche und Bitten erfüllen zu können, hat er gemeint. Und da hier sehen wir auch nochmals, wie es eben dann der Antichrist in großem Stil zu tun gedenkt. Und Darius hat unterschrieben, wir lesen es in den Versen 9 bis 10, nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Das ist doch gewaltig. Er wusste, das ist nicht widerruflich und hat trotzdem unterschrieben. Riesiger Hochmut. Und womöglich hätte der König diese Betrüger für ihr Handeln zugunsten des eigenen Ichs fast noch gelobt. Und dabei hat er seinen wertgeschätzten Daniel mit dem vortrefflichen Geist einfach vergessen. Und hier bei Darius steht ihm das eigene Gesetz der Meder und Perser im Weg. Stellen Sie sich das vor. Da sehen wir doch das Silber. Nicht mal der Höchste kann jetzt noch was, etwas gegen dieses Edikt tun. Das ist erbärmlich. Die Degeneration zum Silber. Eine unübersteigbare Schranke, absolut unwiderruflich. Ein minderwertiges Königreich. Und wie ist das heute? Die Wirtschaft, die Politik, das sind lauter Sackgassen und auch hier alles voller Intrigen. Glauben wir bloß nicht, dass irgendeine Firma oder irgendwer ehr- und redlich schafft bis ins letzte Detail. Und wenn doch heute jemand sagt, was er denkt, dann wird er einfach abgesägt. Das sehen wir ja überall, diese Zensur und das sind Lobbys mit ihren Interessen und da fließt viel Geld und da haben wir eigentlich schon die Antwort auf so vieles. Und wie da miteinander umgegangen wird, man lässt sich ja nicht mal mehr ausreden, fährt einander ständig ins Wort und beleidigt sich gegenseitig auf der persönlichen Ebene. Das ist so richtig abstoßend und ja eigentlich auch absolut unglaubwürdig. Und was nicht passt, wird einfach passend gemacht. Und stellen wir uns vor, Darius hätte das Gesetz der Meder und Perser missachtet. Er hätte Daniel gerettet. dieses Edikt abgelehnt, da wäre es doch tatsächlich noch gefährlich geworden für ihn. Diese Neider haben ihn bestürmt in Vers 16 in diesem Hass und in dieser Wut. Interessant ist nur noch zu beobachten, wie sich Daniel verhalten hat in all diesen Intrigen, in diesem hochkochenden, siedenden Wasser. Was hat Daniel unternommen? Nichts. Er hat nichts unternommen. Daniel unternahm keine Schritte, diesen Erlass zu verhindern. Keine bösen Anschläge gegen die Neider. Auch nicht im Vornherein, um das zu vereiteln, denn der hat doch bestimmt davon gewusst. Da gehe ich mal davon aus, also wenn man einer dieser drei Minister war, da hat man alles mitbekommen oder irgendwo noch irgendeinen Freund gehabt, der das gesteckt hat. Aber wir können annehmen, er hat irgendwie davon gewusst, hat aber nichts dagegen gemacht. Ist Daniel geflohen? Auch nicht. Er wusste sich von Gott dorthin gestellt. Seelenruhig hat er diesen Machenschaften einfach zugeschaut. Wohlwissend eines riesigen Gottes. Neulich, als da die Schneedecke bei uns im Zürcher Oberland über Nacht gekommen war, da hat unser 6-jähriger Sohn gesagt, wow, Gott ist so groß. Ja, Gott ist so groß. Und alles liegt in seinen festen Händen. Und Daniel gibt uns hier eine große, beruhigende Antwort, gereicht vielleicht eben auch gerade in Bezug auf ihre Nöte, die Intrigen, die du vielleicht erlebst. Daniel wälzt alles Gott ab im Wissen, dass Gott alles zu seinen Zeitpunkten richtig macht. Das hat ihn seelenruhig gemacht. Und das darfst auch du. Alles, was dich aufwühlt, da gibt es auch Dinge bei mir, die muss ich immer wieder abgeben. Dinge, die plagen, die verletzen, Gemeinheiten. Und manchmal, dann müssen wir das mehrmals täglich tun. Immer wieder sagen, Herr, nimm es, gib mir Frieden. Und wir empfinden ja dann auch Frieden. Aber die Unruhe kommt manchmal schon Minuten danach wieder zurück. Wieder abgeben, Herr, mach du. Nicht die Fäuste ballen, sondern die Hände falten. Das ist unsere Methode. Und so kommen wir zu innerlicher Ruhe und immer wieder diesem Überzeugtsein, Gott ist gerecht und er handelt zu seinen Zeitpunkten. Und wir sehen somit auch, nichts kann Gläubigen im Weg stehen, um Gott anzurufen, absolut gar nichts. Egal was kommt, beten können wir immer. Ein Verbot lässt doch uns erst recht flehen, erst recht Schutz bei ihm suchen. In Gottes Händen, der alles zu seinen Zielen lenkt, und Gott ist doch so groß, hat er sich durch alle noch so großen Gemeinheiten und scheinbaren Wunder der Gegenseite in der Bibel stets noch ums viel Größere verherrlicht. Und so wird es wieder sein. Er gebrauchte einen verstockten Pharao zu seiner Verherrlichung. Nachdem Pharao schlicht immer schlimmer wurde in seinen Plagen gegenüber seinem Volk, er kannte die Schmerzen, er wusste um alles. Und deshalb, meine Lieben, reift das Böse aus. Gott lässt das zu. Es gehört zu seinem Plan, denn Christus kommt dann, wenn wirklich niemand mehr etwas sagen kann. Dann stehen die Dinge so eindeutig und da dürfen wir uns auch freuen. Das wird eine Machtdemonstration Gottes. Alles zu seinen Zeitpunkten. Christus kam zur Welt, als die Zeit erfüllt war. Jesus wurde verhaftet und abgeführt, als die Stunde gekommen war. Vorher konnten sie es nicht. Sie hätten es schon lange gewollt, aber Gottes Zeitpunkt. Und heute reifen zu einem Wir als Leib zu Christus hin, das Böse reift zum Teufel hin. Und dann stehen die Dinge schwarz oder weiß. Und so ging Daniel gelassen in aller Stille ins Haus, betete dreimal täglich wie gewohnt und betete dort Gott an. Und er betete nicht im Geheimen. Man konnte das sehen, am geöffneten Fenster, und war doch so eine Ermutigung für dieses treue Häuflein dort an Gläubigen. Er war ein Mitreißer und hat doch so angesteckt, dass andere auch beten. Also sich zurückzuziehen und die Jalousien runterzulassen in Krisenzeiten, das ist nicht unser Weg, sondern uns weiterhin an den Sonntagen zu treffen, einander Mut zu machen, nichts zu verstecken. Ein Zeugnis zu sein davon, wir haben einen großen Gott. Nun, sie sahen den Daniel und kommen so langsam zum Schluss. Sie sahen den Daniel beten, stürmten sogar in dieses Obergemach und sie dachten, sie seien jetzt auf dem Triumphzug. Auf frischer Tat haben wir ihn ertappt. Und vielleicht zermürbt es dich und mich, dass das Böse manchmal scheinbar gut davonkommt, dass es manchmal irgendwie doch zu siegen scheint, so in gewissen Situationen. Nein, es dient letzten Endes der Machtdemonstration Gottes. Und nun brachten die Neider die Sache vor den König und sagten, wir haben ihn erwischt, Verse 12 bis 13. Und Darius wollte Daniel irgendwie noch retten, aber er konnte es nicht. Gott wollte das selber tun, das war sein Plan. Das Einzige, was Daniel noch sagte, war, oder das Einzige, was er zu Daniel sagte, war, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Vers 17. Gott lässt Intrigen zu und bereitet dadurch seinen herrlichen Schachzug vor. Und da sind wir bei viertens und letztens, das ist nur ganz kurz. Gottes Schachzug. Daniel kam in die Löwengrube. Das zeigt uns ja irgendwie auch Israel in der großen Trübsal. Feinde, hungrige Löwen, die brüllenden Nationen um sie her. Die Löwengrube wurde dann versiegelt, Vers 18. Und das zeigt uns auch, Gott verfährt mit seinem Volk, wie er will. Wir Menschen können Israel nicht retten. Das macht Gott. Gott macht das. Auch zum Guten kann niemand eingreifen. Es ist Gottes Sache. Gott rettet, auch bei Daniel. Und wohl noch nie war dem König eine Nacht so lange und qualvoll vorgekommen wie diese. Und als es zu dämmern begann, rannte er dort zu der Löwengrube und rief zu Daniel. Und Daniel hat gesagt, O König, lebe ewiglich. Gott hat seinen Engel gesandt. Engel kämpfen auch, wenn wir an Michael denken, in der Zeit der Offenbarung für das Volk Israel. Und er sagte, er hat den Löwen den Magen verschlossen, dass sie ihm nichts antun konnten. Mit einer herrlichen Ruhe hat er das einfach bezeugt. Dieses große Handeln Gottes, das ist doch beeindruckend. Mit Löwen nebendran. Unglaublich. Gott hat den Löwen Einheit geboten. Ja, hier haben wir es wieder. Er hätte natürlich Daniel geben können, die Löwen zu besiegen, die Glühbirne selber reinzuschrauben, aber nein. Gott hat einfach den Stuhl gedreht und die ganze Situation auf den Kopf gestellt, zugunsten seines Planes. Und nun konnte Darius dann den Drahtziehern dieses Komplotts alles heimzahlen. Sie in die Löwengrube werfen und sie wurden direkt verschlungen. Und dann zum Abschluss in den Versen 26 bis 29, Da finden wir, wie Darius allen Völkern eingeschärft hat, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und das ist doch ein Blick ins messianische Reich. Genau so wird das sein. Die Verordnung dürfte dem Volk Israel, den Juden dort, Achtung verschafft haben. Wegen diesem herrlichen Handeln Gottes an Daniel. Gott hat all das Böse zum Guten gewandt. Und später im selben Reich unter Kyrus, da wurde der Erlass zum Tempelbau gegeben. Also ein tiefer Einblick in Vorschattungen des herrlichen messianischen Königreiches. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Die Völkerwelt wird vor Staunen über diesen großen Gott nicht mehr herauskommen. Und da möchten wir schließen mit Psalm 77, 15 bis 16. Staunen über das Handeln mit dem Volk Israel, wie Gott das alles macht, wie er seine Macht durch und in Israel demonstriert. Da heißt es, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Amen. Ja, wir wollen nun gemeinsam das letzte Lied singen, denn es ist ja so wunderbar, dass der Sohn dieses großen Gottes, dass er dein und mein Freund ist. Und das wollen wir zum Abschluss singen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Lied 314. Wir singen alle drei Strophen. Und dann beten wir um den Segen des Herrn. Wir wollen noch aufstehen und um den Segen des Herrn bitten. Ja, du großer Gott, wir wollen dir danken, dass du ja so über die, so hoch über alles erhaben bist, Herr. Du bist es, der Könige einsetzt und absetzt. Ja, und zwar aus menschlicher Perspektive, da könnte man denken, das ist alles einfach so Zufall. Bundesratswahlen oder Nationalratswahlen oder wie auch immer. Nein, du stehst über dem, Herr. Du lässt zu, du setzt ein, du setzt ab, Herr. Alles ist in deinem Regiment, alles geht über deinen Schreibtisch. Und so ist es für dich auch ein kleines, alles so zu fügen, dass immer die richtigen Personen zur richtigen Zeit an der jeweiligen Macht sind. Und so tust du das auch. Und wir wollen dir danken, dass du eben die Glühlampe reindrehen kannst, direkt oder auch einfach die Umstände drehen, so dass am Schluss das Licht angeht, Herr. Und das wirst du tun. Auf dieser Erde wird Licht sein, dann, wenn dein Sohn regiert. Ja, wir freuen uns auf die leuchtenden Menschenaugen, wenn sie dich erkennen, von fern kommen, um dich zu loben und anzubeten. Und sehen und glauben, was sie niemals zuvor glauben konnten, Herr. Dass alles du gemacht hast, dass alles dir gehört, dass die herrliche Natur alles ein Abglanz deiner Herrlichkeit ist, Herr. Und wir wollen dir danken, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du auch in einem jeden Leben von uns einfach die Umstände lenkst, um uns herum alles auf den Kopf stellst zu unseren Gunsten. Oder auch bei uns einfach ein Umdenken schenkst, da dürfen wir vertrauen. Und solange du einen Plan hast mit uns, wirst du uns auch durchtragen, egal wo wir sind. Und da wollen wir auch fragen, Herr, und sagen, wir wollen dort sein, wo du es willst. Ungeachtet der Situationen und Gefahren. Und hilf uns, in Ruhe das Leben mit dir einfach fortzuführen und uns nicht mitreiben zu lassen in dieser Angst. Genauso wie sein Daniel vorgelebt hat, in diesem gewaltigen Zeugnis, wie er den Regenten respektvoll und ehrerbietig gegenüber war, trotz all dem Falschen, und wie gewaltig hast du ihn gerettet. Und ja, wie wunderbar ist es, dass da es doch schon zur Gerechtigkeit ein Stück weit kam, und danach sehnen wir uns, dass du für Gerechtigkeit sorgst in unserem Leben, aber auch global und im ganzen Kosmos. Danke, Herr, dass du so groß bist. Und das darf uns Mut machen auch für die kommende Woche. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen.